Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In der nächsten Spielzeit wird am Theater Basel bereits das vierte Theaterstück von Dennis Kelly zu sehen sein. Wenn man von zwei frühen Stücken absieht, ist das das gesamte Theaterwerk des 39-jährigen Dramatikers aus London. Für Elias Perig, den Schauspieldirektor in Basel, gibt es gute Gründe für diese kontinuierliche und verbindliche Zusammenarbeit mit dem britischen Autor.
So von den heutigen Autoren finde ich das ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung. Es hat vielleicht allerdings auch was mit einer eher angelsächsischen Schreibtradition zu tun, dass er erstmal von einem Thema ausgeht beim Schreiben. Und das spürt man sehr. Und diese Themen treffen aus meiner Sicht immer ganz genau in eine Wunde der heutigen Zeit und kümmert sich nicht so sehr um die Form dessen. Da ist er eher sehr lax eigentlich. Also er schreibt wirklich aufs Thema hin. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Also ich mag nicht so gerne Stücke, die so Formspielereien sind, sondern die einen wirklich aufregen, auch thematisch. Und da trifft er, finde ich, mit allen Stücken, die ich von ihm kenne, jedes Mal einen Punkt, der einen nicht mehr loslässt.
Schutt, Osama der Held, Nach dem Ende, Liebe und Geld, Kindersorgen, DNA. Schon die Titel zeigen, dass es in Kellys Stücken um Welt geht. Um menschliche Ausnahmesituationen, die zunehmende Ökonomisierung von Leben, um den Glauben, die Wahrheit und immer auch um das Theater. Dass das Theater Basel den jungen Briten regelmäßig im Spielplan hat, ist bestimmt ein Glück fürs Publikum, das hier, wie selten sonst in der Gegenwartsdramatik, die Möglichkeit hat, von Stück zu Stück einen Autor besser kennenzulernen. Wie kam es überhaupt dazu, Elias Perig?
Eigentlich durch einen total glücklichen, wenn man so will, Zufall, was eigentlich eine Katastrophe war. Es war nämlich letzte Spielzeit eine Produktion, die ausfiel und wir eigentlich innerhalb von 2 Monaten was anderes suchen mussten für diese Position. Und das war einfach schlicht und einfach Zufall, weil ich habe beim Rowald Verlag angerufen und gefragt, habt ihr gerade irgendwas in der Pipeline, ein neues Stück wäre gut, was ungefähr für so eine Besetzungsgröße passen könnte? Und da hatten die gerade die deutsche Übersetzung von Liebe und Geld fertig. Da es mitten in der Spielzeit konnte kein anderes Theater das mehr machen. Und ich habe es gelesen und fand es sofort großartig und ging dann ganz schnell eigentlich. Aber erstmal war es ein Zufall.
Im Zentrum von Liebe und Geld stehen Jess und David. Jess ist kaufsüchtig und hat horrende Schulden angesammelt, weshalb sie versucht, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. David findet sie und ruft nicht etwa den Rettungswagen, sondern flößt ihr Wodka ein. Wenn sie stirbt, ist er die Schulden auf einen Schlag los. Diese Szene steht am Anfang des Stücks. Danach wird rückblickend und chronologisch sprunghaft verfolgt, wie es zu dieser ersten Szene kommen konnte. Liebe und Geist war in der letzten Spielzeit das erste Stück von Dennis Kelly am Theater Basel. Diese Spielzeit inszenierte Elias Perig Nach dem Ende, ein älteres Stück von Dennis Kelly, und die Regisseurin Caro Thum Taking Care of Baby, Kindersorgen. Was bringt dem Theater diese verbindliche Zusammenarbeit, Elias Perig?
Ich sag mal, das ist jetzt gar nicht so eine strategische Überlegung, dass wir so viele Texte von ihm machen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich den so toll finde und mir auch daran liegt, neue Texte zu zeigen und nicht nur Klassiker. Und da ist er für mich einfach ein ganz wesentlicher neuer Autor. Natürlich hat das auch den ganz schönen Nebeneffekt, dass dadurch, dass wir jetzt so eine Reihe von deutschsprachigen Erstaufführungen haben, wir natürlich auch anders platziert sind, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, in der Wahrnehmung der Medien oder so, weil man weiß eigentlich mittlerweile, wenn ein neues Kelly-Stück kommt, dann muss man nach Basel fahren. Und das ist ja auch ganz schön.
Taking Care of Baby ist eine der gelungensten Produktionen am Theater Basel in dieser Spielzeit. Es geht darin um Donna, eine junge Frau, die gerade ihr zweites Kind an plötzlichem Kindstod verloren hat. Oder hat sie die beiden umgebracht? Das Folgende stamme Wort für Wort aus Interviews und Schriftwechseln, heißt es am Anfang des Stücks. Es wurde nichts hinzugefügt und alles, bis auf Kürzungen, im Originalwortlaut der Betroffenen belassen. Namen wurden nicht geändert. Donna also. Die verzweifelte Mutter oder Kindsmörderin. Martin, ihr Mann. Lynn, Donnas Mutter, eine Politikerin, die ihr Engagement für die Tochter, für ihre Politkarriere nutzt. Ein Reporter, für den Donnas Geschichte die Story seines Lebens zu sein scheint. Und ein Arzt, der am Fall Donna das Lehman-Keatley-Syndrom, LKS, beweisen will. Sie alle sitzen auf der spärlich mit Stühlen möblierten Bühne und stehen dem Autor im Off, meist frontal ins Publikum, Red und Antwort. Donna etwa.
Fühlen Sie sich wohl?
Ja. Warum? Warum freuen Sie nicht?
Naja, es sah so aus, als ob Sie sich nicht wohlfühlten.
Nein, mir geht's.
Oder Martin, ihr Ex-Mann und Vater der toten Kinder.
Sehr geehrter Mr. Kelly, ja, ich bin sicher. Nein, ich habe nicht das geringste Interesse, in irgendeiner Form mitzuwirken. Und nein, diesen Briefwechsel dürfen Sie nicht in Ihrer Arbeit verwenden. Ich möchte mit meinem Leben fortfahren und in Frieden um meine Kinder trauern. Ich möchte nicht interviewt werden. Ich heiße nicht gut, was Sie hier tun.
Taking Care of Baby kommt als Dokumentarstück daher, als Suche nach der Wahrheit in einem Fall, wie er in den Medien regelmäßig verhandelt wird. Was genau weshalb geschehen ist allerdings, wird je länger der Abend geht, umso fragwürdiger. Und am Ende des Abends weiß das Publikum in Basel auch, dass alles nur gefaked ist. Das Stück reine Fiktion, alles erfunden vom Autor, von den Figuren bis zum Lehman-Keatley-Syndrom. Er habe gelogen, wird Dennis Kelly später im Interview sagen, um etwas über die Wahrheit zu sagen. Die Inszenierung von Caro Thum wurde dieses Jahr zu den Hamburger Autorentagen eingeladen. Dort hat sie auch Dennis Kelly gesehen und war begeistert.
It was great because I just thought it was such a good production, you know. I don't speak German, unfortunately, but so you don't really know everything of what's going on, but you do sort of, you know, I know the play, so, you know, there's a good chance that I'll understand what's happening, you know. But it was great, I thought they did a fantastic production.
Und schon mit der ersten Antwort blinkt Kelly seinen Humor voll typisch englischem Understatement zum Ausdruck. Er könne zwar kein Deutsch, kenne aber das Stück ja einigermaßen. Und ja, deshalb könne er sagen, es sei eine fantastische Produktion. Im Vergleich mit der Londoner Uraufführung habe er es sehr gemocht, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen ständig auf der Bühne sind und so sehr schön klar werde, dass jeder und jede für seine oder ihre Wahrheit kämpfe.
I thought the biggest difference, and I thought this was a really good directorial decision from Caro, was that the actors were constantly interacting with each other. So even when they weren't, it wasn't their part, they were on stage, there would be actors on stage or walking past the back, and if someone was talking about them, they would look around to sort of see what was going on, you know, without actually interfering with the action. And I love that. I thought that was beautiful. And it was done very well because it was so delicate and subtle rather than... I think you could have taken something like that and made it happen everywhere. And it just happened in these little places. And I thought that just made the play really alive, you know. And there were just these little moments where the play became a kind of a fight between people trying to get their versions of the truth across.
Wahrheit, das ist das eigentliche Thema von Dennis Kellys Stück Taking Care of Baby. Kelly reagierte damit auf den Umstand, dass im britischen Theater seit Jahren Dokumentarstücke sehr im Trend sind. Stücke, die das wirkliche Leben einfangen, denen journalistische Recherchen zugrunde liegen, die Menschen das Wort geben, die sonst im Kunstraum nicht vorkommen. Auf dieser Folie wurde sein Stück in London rezipiert und von vielen nicht als Stück über die Wahrheit, sondern als wahres Stück wahrgenommen.
I think one of the biggest differences is less to do with the play and more to do with the audience, and that in England we have a long tradition of documentary theatre, or not a long tradition, we have a short tradition of documentary theatre, but which has become a fad, a fashion in the last 10 years, and has just become huge, to the point where people were sick of it. And that's less true here. I think you have documentary theatre, but much less. And also the cases in Taking Care of Baby are similar to some cases that happened in England that were very high profile, but weren't so high profile that people would remember the names.
Da zur Zeit der Londoner Uraufführung gerade vergleichbare Fälle groß in der Presse verhandelt wurden, lag es für das Londoner Publikum auf der Hand, dass der Autor eine dieser Geschichten auf die Bühne bringt, dass er mit realen Menschen gesprochen hatte, dass die Form des Stücks, die Autorenbefragung, eine realistische sei. Weit gefehlt.
When they came to it in England, they really thought I had interviewed real people and I constructed the play and it was a reality. Whereas here I don't think that really happened. And even if it did happen, because the audience aren't familiar with those cases, they probably wouldn't have hated me as much as an English audience might. Because the way the play it works is that it's constructed from these interviews, and if I had interviewed those people, I would definitely be betraying them by putting some of the things on stage that I put on stage.
Dabei hat der Autor sehr wohl mit Interviews gearbeitet. Er habe seine fiktiven Figuren befragt.
So I did it like that. I interviewed the characters. Instead of writing a scene, I would interview the character of Donna McAuliffe, who's the main character, who's the mother who is accused of killing her children. And once I finished interviewing Donna, I'd interview Lynn, who is her mother. And so I'd have these long, long monologues, which were in interviews, and then I'd cut them together and take a bit here and move them there. I did cheat. I didn't do it entirely like that. When I got to the second draft, there were moments where I thought, I'm just going to write this rather than... But it's based on interviews. It's sort of based on... So it is structured in the same way that a normal verbatim play would be structured.
Die Aufregung, die dieses Verfahren in England auslöste, ist nur mit der Tradition des britischen Theaters als einem sozialrealistischen zu verstehen und seiner derzeitigen Obsession für Dokumentarstücke. Denn das Publikum und teilweise auch die Kritiker verstanden, das ist Realität und fühlten sich betrogen, dass Dennis Kelly alles nur erfunden hat. Dennis Kelly verteidigt sich grundsätzlich. Als Autor würde er immer zu einem gewissen Grad lügen. Und selbst Autoren, die behaupteten, sie erzählen die Wahrheit, können gar nicht mehr als ihre subjektive Sicht davon ausdrücken.
Taking Care of Baby says it's a verbatim play, and obviously it isn't. That's a lie. And I wanted to talk about truth by lying, which is, it seems like a strange thing to do. But I kind of think that all of the verbatim plays that I saw during this period in England, where there were so many of them, and I spoke to many verbatim practitioners, and they would say things like, well, this is the truth, I'm giving you the truth. The thing about playwrights is they're not giving you the truth, they're giving a subjective opinion.
Dennis Kelly dreht den Spieß um. Er sei ein Autor. Er hätte gelogen bzw. etwas erfunden, um über die Wahrheit zu sprechen.
As I'm a playwright, you know I'm lying. I'm making it up. You know, it's my opinion. I'm not claiming any moral authority or that it's true or that I have any greater knowledge than you. I'm just giving you my opinion, which is how conversations work.
Und fügt mit britischem Understatement hinzu, er hätte das auch lernen müssen. Auch er hätte einmal geglaubt, dass er immer 100% recht habe.
I used to believe that I was 100% right. All of the time. This is a great realization for me in my life. I used to always believe that I was right. I really did. And I couldn't understand why everyone else was wrong and why, you know, the universe had given me this incredible ability to understand exactly what was right in any given situation at any time, and no one would understand it. But then I sort of had a bit of an epiphany and I grew up a little bit. And I realize now that I'm never ever 100% right in any situation. I might always be, even if I'm 99% right, I might be a bit wrong. And that helps me because I try and look at where I'm wrong. And that gives me a little bit of negotiating with the person who I'm having the argument with, you know. And I think that feels to me, in my life, a much healthier position to take. But it's a position that we don't allow in public life.
Und Dennis Kelly entwickelt aus diesem Gedankengang nach der theaterkritischen auch eine gesellschaftskritische Position. Weshalb verlangen wir eigentlich von Menschen im öffentlichen Bereich, den Politikern etwa, zu behaupten, sie hätten absolut recht?
We have this strange thing in public life where we ask people not to be people, whether it's celebrities or politicians or whoever it is, and then we're horribly disappointed when we sort of find out they are people.
Es ist im Ernst mit der Wahrheit. Und auch wenn er in London mit seinem Stück alle an der Nase herumgeführt hat, glaubt Dennis Kelly in Anlehnung an Edward Bond, der dies für die Gerechtigkeit reklamiert hat, dass sich mit Wahrheit zu beschäftigen eigentlich das Hauptgeschäft eines Autors sei.
I think truth is incredibly important. I mean, there's an essay that Edward Bond wrote about justice. It's a beautiful essay, and he talks about justice as separate from judicial justice. but justice is something intrinsic and human. And he says that the writer's responsibility is to search for justice, you know. And that meant a lot to me because I feel something similar, but with truth in a way. I think the responsibility, perhaps our responsibility, is to try to get close to some form of truth. But unfortunately, we're completely blind. We're just groping around in the dark. And that will always be the case. And that's not a bad thing. As human beings, we can't tell each other the truth. But we can sometimes come close to it, you know, and it's our attempts to come close to it that matter.
In der jüngeren britischen Theatertradition gibt es viele sozialrealistische Dramen, die oft auf der Bühne dann auch noch naturalistisch umgesetzt werden. Dennis Kelly geht in seinen Stücken mit dieser Tradition um und stellt sie gleichzeitig in Frage. Dieses Spiel mit Realismus zeichne seine Werke aus, findet der Schauspielleiter des Theater Basel, Elias Perrig.
Es ist wirklich eine interessante Mischung bei ihm, weil ich finde, alle Figuren, die er schreibt, sind hochrealistisch. Also etwas, was bei uns im heutigen Theater fast eher verpönt ist. Also so sehr psychologisch, sehr stimmige Figuren. Die Konstruktion, die er aber macht mit diesen Figuren, die ist oft sehr irreal, wenn man so will, beziehungsweise er bezieht sich auch explizit auf die Theatersituation. Das heißt, die meisten Stücke haben keine vierte Wand. Da sprechen Figuren direkt ans Publikum oder an die Öffentlichkeit. Das heißt, er schreibt eigentlich sehr unsituativ, sondern er sagt, wir sehen Menschen und die verhandeln etwas mit dem Publikum, also mit der realen Situation, die da ist. Und das macht, sage ich mal, so ein vermeintliches Paradox, weil man eigentlich denkt, eine reale Figur müsste ja auch in einer realen Situation sein. Aber aus meiner Sicht zieht er das eher eins weiter und sagt ja, die reale Situation ist eine Bühne.
Diese Verweise auf die Theatersituation sind eher untypisch fürs angelsächsische Theater. Zumindest für jeden großen Teil der Autoren, deren Anliegen es ist, soziale Missstände, menschliche Nöte und gesellschaftliche Themen auf der Bühne zu verhandeln. Dort darzustellen, was draußen passiert. Kellys Interesse ist das auch, aber auch nicht. Oder nicht nur.
Ich sag mal so, ich finde eher, bei ihm ist die Realität ein Vehikel. Also dadurch, dass die Figuren so real sind, gehen sie einem natürlich nahe. Also beim Gucken, der arbeitet da mit dem ganz klassischen Empathieprinzip von Theater, von Einfühlung in Figuren. Was er aber damit tut, ist ja nicht das Abbilden von Realität, sondern da ist er ein sehr subversiver Autor, finde ich, weil er einen eigentlich immer an einen Punkt führt, der einen wirklich irritiert, weil es wie so an, finde ich, sehr heutige Diskrepanzen gerät, die man gerne lieber verdrängen würde. Ja? Und da führt er einem eben gerade über so eine Einfühlung in reale Figuren hin. Das ist etwas, wo ich oft das Gefühl habe, das merkt man erst zwei Tage später, was einen da eigentlich so beschäftigt hat daran. Es fiel mir auf jetzt kürzlich, also bei der nach der Taking Care Premiere hat mich zum Beispiel drei Tage später in der Stadt eine alte Dame angesprochen und sagte, sie könne seither nicht mehr schlafen, weil sie überlegen würde, ob sie an diesem LKS-Syndrom leiden würde. Und da habe ich gefragt, was meint sie damit und so. Und dann sagte sie, ja, weil sie oft denkt, sie würde das, was in der Weltpolitik passiert, zu emotional wahrnehmen. Und das ist natürlich einer dieser Punkte, an denen der einen zum Beispiel mit diesem Stück so hinführt, an dieses eigentlich emotional gar nicht Zusammenkriegen von Weltpolitik, Finanzkrise und persönlichem Empfinden. Und ich glaube, das ist etwas, was heute unheimlich schwelt in der Gesellschaft und wo er einfach genau den Finger drauf legt.
In der britischen Theatertradition ist der Autor der Hauptkünstler am Theater. Er bringt die Geschichten, die Wahrheiten, die Welt auf die Bühne. Schauspieler und Regisseur sind dazu da, diese möglichst genau umzusetzen. Ganz anders das deutschsprachige Theater, in dem Regiehandschriften und der Zugriff auf einen Text zentral sind. Was bedeutet es da für einen Regisseur, sich mit Texten von Dennis Kelly auseinanderzusetzen, der, so untypisch er für London sein mag, doch alle Qualitäten des englischen Schreibens hat? Seine Stücke sind well-made plays, er ist ein begnadeter Storyteller und seine Figuren wirken zumindest der Realität abgeschaut. Elias Perrig.
Es ist so, wenn gute Schauspieler diesen Text einfach sprechen, ist das Stück da. Das heißt, es ist eine vermeintlich undankbare Aufgabe für einen Regisseur. Diese Texte sträuben sich ein bisschen aus meiner Sicht gegen Regietheater. Das heißt, man muss sich eigentlich sehr zurückhalten, da zu viel Form machen zu wollen. Das fand ich auch ganz interessant jetzt in der Seherfahrung von Liebe und Geld, dass das oft die Problematik ist im deutschsprachigen Raum, dass dann Regisseure versuchen, damit große Kunst zu machen und damit eigentlich diese Stücke wie verpuffen. Das heißt, man muss als Regisseur eigentlich sehr bescheiden sein, um diese Texte zum Blühen zu bringen, glaube ich. Da kann man auch anderer Meinung sein. Aber, und das hat sicher was mit dem englischen Theater zu tun, wo, denke ich, auch der Text das Wesentliche ist und die Schauspieler. Das ist schon, das merkt man eben auch, gerade dadurch, dass er die Figuren so real, so psychologisch beschreibt, das muss man natürlich auch spielen können. Und das auf eine sehr, wenn man so will, nackte Weise. Also das finde ich bei Taking Care of Baby zum Beispiel sehr stark so. Dieses Stück sträubt sich richtig gegen einen Grad an Formalität. Da haben wir ganz oft drüber diskutiert jetzt bei dieser Aufführung, ob das zu wenig inszeniert ist oder schon zu viel. Und ich finde die Mischung gerade gut, aber das ist ganz interessant. Da merkt man auch in der deutschsprachigen Theaterrezeption, dass man eigentlich immer die starke Regiehandschrift erwartet. Und das ist etwas, aber das ist eine persönliche Geschmackssache. Ich mag das gar nicht so. Also, aber generell, ich mag eigentlich lieber Aufführungen, wo ich nicht immer sehe, oh, so hat er das inszeniert, sondern wo ich irgendwie ein Stück sehe.
Kellys Stücke, also als eine Herausforderung für die Bescheidenheit des Regisseurs?
Bescheiden ist vielleicht auch gar nicht so das richtige Wort, weil das ist natürlich oft viel schwieriger. Also ich kann es vielleicht ähnlich beschreiben wie bei Theatermusik oder so. Also richtig tolle Theater- oder Filmmusik lebt ja davon, dass sie einem nicht auffällt. Aber natürlich genau das Richtige bewirkt. So, und das ist, sage ich mal, eine ähnliche Aufgabe, die man als Regisseur hat, finde ich, bei so einer Art von Stücken. Ich finde als Regisseur ja das Regietheater im Sinne von Regie steht im Vordergrund ja viel einfacher, weil man macht irgendwie dicke Pinselstriche und jeder denkt, wow, was ein Regisseur. Es ist ja viel schwieriger zu sagen, man sieht es ja gar nicht und wirkt quasi vielleicht auf eine ähnlich subversive Weise, wie Kelly das mit den Texten macht, versucht man eine bestimmte Atmosphäre herzustellen oder eine bestimmte unterschwellige Geschichte zu erzählen, die eben vielleicht erst nach 3 Tagen einem irgendwie im Unterbewussten dämmert als Zuschauer. Das ist natürlich von der Aufgabenstellung eigentlich schwieriger und reizvoller aus meiner Sicht.
Mit guten Gründen hat sich Elias Perrig entschieden, die Auseinandersetzung mit den Stücken von Dennis Kelly zu einer kontinuierlichen Herausforderung am Theater Basel zu machen. Was bringt ihm das?
Vielleicht sowas wie eine Schulung der Realität. Und zwar auf eine sehr, also das hat nichts mit dem klassischen Realismus zu tun, sondern was bedeutet es, wenn ein Schauspieler auf einer Bühne steht und man tut nicht so, als ob etwas anderes wäre, als das, was da ist. Und der hat einen bestimmten Text oder ein Thema zu verhandeln. Das finde ich etwas, was man bei diesem Autor sehr gut lernen kann, wie man damit umgeht. Auch wie komplex das ist. Es ist auch ganz interessant, dass bei allen diesen Stücken so ein Effekt eingetreten ist, dass man einen großen Teil der Probenzeit über das Thema diskutiert. Ohne dass das besonders geplant ist, aber diese Stücke verführen dazu und sie benötigen es auch. Also das heißt, man braucht auch als Schauspieler ein hohes Bewusstsein davon, um was geht's. Man kann sich nicht nur darauf ausruhen, zu sagen, ich spiele die Rolle ganz gut, ja, sondern das kann man gar nicht ganz gut machen, wenn man nicht wirklich in das Thema eindringt. Und das finde ich natürlich als Theaterbeschäftigter immer ein Glück, wenn man ein Stück hat, wo man das so tun kann. Weil, ehrlich gesagt, ist das für mich sowieso ein Impuls, Theater zu machen oder ein Luxus, Theater zu machen, wenn man so will, dass man immer wieder 8 Wochen sich mit einem komplett neuen Thema beschäftigen kann.
Dennis Kelly ist ein untypischer englischer Dramatiker. Nicht nur, dass er spät zum Theater gekommen ist, auch kritisiert er den beeindruckenden Markt an Schreibwerkstätten, für die das britische Theater bei uns so berühmt ist. Schreiben lernen? Nein, wichtiger sei, dass man etwas zu erzählen habe. Auf meine Beobachtung, dass er sich in vielen Punkten vom typisch britischen Dramatiker unterscheide, bedankt sich Dennis Kelly für das Kompliment. denn er fühle sich als Europäer und halte wenig von der englischen Position des Abseitsstehens.
That's a real compliment, because I'd much prefer to think of myself as a European writer than a British writer. And I prefer to think of myself as a European first, because rather than British. I'm unusual for a British person, I think, in that. It frustrates me enormously that Britain can't kind of accept its place in Europe, and you know that we don't get me started. It just really annoys me. But I think the European, the sort of European dream is kind of flawed in many ways, but it's also incredibly beautiful, and it's something that is worth fighting for. And you know, my girlfriend's Italian, so I spend a bit of time there, and you know, I've been lucky enough to travel a bit with my work.
Und nach seiner eigenen Position in der Theaterszene in London gefragt, wo er einen klaren Ort hat, erzählt er, dass man ihn vor allem mit seinen ersten Stücken wohl nicht habe richtig einordnen können. Er stamme zwar aus der Arbeiterklasse und da siedelten sich auch seine frühen Stücke an, und doch sei er nicht einer jener vielen Dramatiker, die die Arbeiterklasse auf die Bühne bringen.
If I'm honest, I think sometimes in British theatre, certainly with my first couple of plays, people didn't quite know what I was. And you know, I'm from a working class background, and my first plays were set on council estates, just because, you know, that was what I knew. It wasn't about class. But class is so big in British theatre that people instantly assumed that here was another working class writer that wanted to write about, you know, being working class. And that just wasn't the case. And so I think I sort of confused people for a while. Do you know what I mean?
Die meisten der englischen Theaterautoren, die in dieser sozialrealistischen Tradition stehen, kommen selten auf die Spielpläne des europäischen Festlands. Zu lokalspezifisch, zu realistisch, zu wenig übertragbar. Doch nun wundert es mich nicht mehr, dass genau jene, die regelmäßig auf unseren Bühnen zu sehen sind, Martin Crimp, Sarah Kane, Mark Ravenhill oder Simon Stevens etwa, auch Kellys Lieblingsautoren sind.
It's interesting, because the playwrights that you get here tend to be my favorite playwrights, you know what I mean? The playwrights like, you know, Sarah Kane or Martin Crimp or Simon Stevens or Mark Ravenhill, those playwrights I think are really exciting playwrights, and I think they're probably the most exciting playwrights that we have in England. Yet, you know, strangely, in England, you know, they're not necessarily the playwrights that are in the biggest theatres, you know. So we're a weird country, England. We're very weird. And theatrically, we're sort of strange as well, I think, because, you know, sometimes we do become very focused on the small and the narrow. And, you know, if you are going to focus on something else, it does put you slightly outside, you know.
Dennis Kelly stellt sich und steht in einer guten Tradition. Er ist einer der meistgespielten britischen Dramatiker der Zeit, gerade auch außerhalb seines Landes. Ein typisch untypischer englischer Geschichtenerzähler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.